Schaumige Wellenkämme schlugen auf den menschenleeren Strand. Torben lachte und rannte durch das Wasser. Wie ein junger Hund, der einem Ball hinterherspringt. Seine Sneakers und Socken lagen vor Frieda im Sand. Er hatte die Hosenbeine hochgekrempelt und war in die Nordsee gewartet. Sie stand frierend am Strand, hatte die Kapuze des Hoodies über den Kopf gezogen, den Parker bis zum Kinn geschlossen. Er musste verrückt sein, bei dieser Kälte ins Wasser zu gehen.
»Komm, es ist herrlich!« rief er und wich vor einer Welle zurück. »Du verpasst was!«
»Warte!«
Sie warf ihre Boots und Socken auf den Sand und folgte ihm ins Wasser. Der Kälteschock war kurz, dann fühlte es sich gut an. Nach Spontanität. Und nach Glück, Torben wiederzuhaben, nach den 6 Wochen in der Reha-Klinik. Glück, ihn endlich wieder lachen zu sehen nach dem Unfall, der ihn beinahe sein Leben gekostet hatte. Er zog sie an sich und küsste sie. Jemand am Strand zeigte auf sie. Doch es gab nur sie beide und das Meer. Frieda fuhr mit ihren Händen durch sein flatterndes Haar.
»Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Jetzt wird alles gut.«
Ein harter Zug legte sich um seinen Mund.
»Hör auf«, sagte er.
Sie konnte in seiner Stimme die Tränen hören, die er zurückhielt. Beide Hände waren beim Einsturz einer Steindecke schwer verletzt worden. Die linke konnte er nach der Reha wieder gut bewegen, aber die rechte Hand war fast steif geblieben. Wenn Torben die Feinmotorik seiner Finger nicht wiedererlangte, würde er seinen Job an den Nagel hängen müssen. Als Rechtsmediziner musste er ein Skalpell führen können. Das Wort Berufsunfähigkeit schwebte über ihm wie ein Damoklesschwert.
»Lass uns fahren«, sagte er und versuchte ein Lächeln, um sie zu beschwichtigen.
2 Stunden später erreichten sie den Paulsenhof in der Elbmarsch. Es war inzwischen dunkel geworden. Der Hof von Friedas Eltern wurde von Strahlern erleuchtet, als sie den Volvo vor dem Haus parkte. Nebenan, in der ehemaligen Scheune, wo sich der Boxclub befand, standen 3 Autos neben dem alten Bulli, der dem kroatischen Boxtrainer Milan gehörte. Als sie ausstieg, hörte Frieda den dumpfen Aufprall der Handschuhe auf den Sandsäcken. Frieda blickte hinüber zum Wohnhaus. Ein altes Bettlaken flatterte einsam über der Haustür. »Willkommen«, hatte jemand darauf gepinselt. Wahrscheinlich Cat. Die Ausreißerin war im Herbst bei ihnen gestrandet und Frieda hatte die Vormundschaft für das Mädchen übernommen, bis sie im nächsten Frühjahr 18 würde. Cat hatte einen alten Bauwagen, der hinten neben der Koppel auf dem Gelände des Paulsenhofs stand, ausgebaut und eine gemütliche Bleibe für sich darin hergerichtet. Frieda bewohnte ein Zimmer in dem riesigen Reetdachhaus, wo nun auch Torben für die nächsten Wochen oder Monate einziehen würde. Sie hatte ihn überzeugt, nicht in seine Hamburger Wohnung zurückzukehren, wo er auf sich allein gestellt wäre. Ihre Mutter Martha würde den Jungen gut bekochen. Ihr Vater Friedjof freute sich schon darauf, ihm Gesellschaft zu leisten und seine Lebensweisheiten mit ihm zu teilen, während Frieda arbeitete. Sie standen Spalier vor der Tür. Friedjof und Martha, ihre Eltern, Jo, Milan und Cat, das neue Familienmitglied. Sogar Friedas Kollege Bjarne Haverkorn und seine Tochter Henny waren gekommen, um Torben zu begrüßen. Frieda blieb am Auto stehen und beobachtete die fröhliche Willkommensszene. Das war genau das, was Torben jetzt brauchte. Familiären Halt, Freunde, die ihn von seinem Kummer ablenkten und eine Chance auf Heilung. Mit Torbens Tasche über der Schulter ging Frieda zum Haus. Schon in der Diele roch es nach Rehkeule. Ihre Mutter hatte einen Festtagsbraten zubereitet.
»Frieda!« rief ihr Vater. »Wo bleibst du denn? Das Essen wird kalt!«
Sie trat in die heimelige Wohnküche. Torben saß in der Mitte der gemütlichen Eckbank. Familie und Gäste hatten sich um ihn und den großen Holztisch geschart und alle redeten durcheinander. Ihre Mutter setzte die gusseiserne Pfanne mit dem Braten in die Mitte. Friedjof hob sein Weinglas. Er hatte zur Feier des Tages einen guten Roten aus dem Keller geholt, obwohl er lieber Bier trank. Mit dem Messer schlug er ans Glas. Die Gespräche am Tisch verstummten.
»Torben, wir sind froh, dass du wieder da bist. Du kannst so lange hier bleiben, wie du willst. In diesem Haus wirst du immer ein Zuhause haben.«
Er sah seine Frau an, die sich neben Henny auf die Bank gesetzt hatte.
»Du bist der Sohn, den wir nie hatten.« »Kommst du mal kurz mit raus?«
Nach dem Apfelkuchen, den es zum Nachtisch gegeben hatte, machte Haverkorn Frieda ein Zeichen und stand auf. Sie folgte ihm in die Diele und schloss die Tür. »Was ist los?«, fragte sie und setzte sich neben Haverkorn auf eine Treppenstufe. »Ein neuer Fall?« Er hatte sich sein Weinglas mitgenommen und trank einen Schluck. »Vala hat mich heute beiseite genommen. Wir bekommen einen neuen Kollegen.« Frieda war überrascht. »So schnell? Sonst brauchen die doch immer Monate, um Ersatz zu beschaffen.« »Er heißt Leonard Boots, Ex-SEK.« Er warf Frieda einen eigenartigen Blick zu, den sie nicht deuten konnte. »Er hat mit Vala einige Jahre im Kriminaldauerdienst gearbeitet. Es heißt, sie sind auch privat recht eng.« »Er holt seinen Buddy nach?« Sie schnalzte leise mit der Zunge. »Ich habe mich mal über den Flurfunk etwas über Boots umgehört. Die Gerüchteküche kocht über, wenn man seinen Namen reinwirft. Es heißt, er hätte das SEK damals ziemlich überstürzt verlassen. Da muss wohl was vorgefallen sein.« »Und was?« Haverkorn zuckte die Schultern, hob sein Glas und sah, dass es leer war. Er drehte es in der Hand. »Das weiß keiner so richtig. Als sich die Wogen geglättet hatten, hat er beim KDD unter Wala angefangen.« Frieda atmete aus. »Wann kommt er?« »Übermorgen.« Haverkorn stand auf und nahm das Glas. »Vala will keine Zeit verlieren.« Haverkorn hängte seinen Mantel an die Garderobe seines Büros und kippte das Fenster an. Jeden Morgen dieselben Handgriffe, seit fast 30 Jahren. In knapp einem Jahr würde er dieses Büro das letzte Mal betreten. Heute war nicht er es, der verabschiedet wurde, sondern Henning Kuhns. Sie waren die beiden Ältesten hier im Team, die Silberrücken. Aber seit dem Weggang von Andreas Vollmer, der bis zum letzten Jahr die Mordkommission geleitet hatte, hatte sich das Team verändert. Wie winzige Haarrisse, die man mit dem bloßen Auge nicht sah, waren neue Eigenarten eingezogen, die mit dem Führungsstil von Vollmers Nachfolger Nick Vala zu tun hatten. Sicher, er war ein versierter Kriminalist, hatte seine Führungsqualitäten vom Kriminaldauerdienst in Lübeck mitgebracht und er machte seinen Job gut. Aber ihm fehlte eine gewisse soziale Feinfühligkeit für seine Leute, die sein Vorgänger besessen hatte. Andreas Vollmer hatte die verschiedenen Charaktere gut zusammengehalten und dennoch Raum für Individualisten gelassen. Vala wollte, dass alle in seinem Takt arbeiteten. Der Kriminalhauptkommissar sah auf den Haken an der Wand, an dem sein Wintermantel hing. Er ging hinüber, nahm ihn ab und hängte ihn über die Lehne seines Bürostuhls. Es wurde Zeit, ein paar der eingerosteten Angewohnheiten zu ändern. In seinem Mail-Account waren ein paar neue Nachrichten eingegangen. Er wollte sie gerade lesen, als Frieda hereinkam. »Morgen!« Sie legte einen in Papier eingewickelten Blumenstrauß auf den Schreibtisch, sah ihn an und stockte. »Alles klar bei dir?«
»Ja, warum?«
»Dein Mantel«, sagte sie. Er musste lachen. Sie hatte es tatsächlich bemerkt.
»Mir war danach, etwas anders zu machen.«
»Da habe ich eine bessere Idee. Frag doch Vala mal, ob ich ab nächste Woche Urlaub nehmen kann. Ich glaube, Torben braucht mich jetzt.« Haverkorn klickte die Mail weg und sicherte seinen Computer. Er stand auf.
»Das kannst du selbst machen, bist alt genug. Komm, wir müssen rüber.«
Auf dem großen Konferenztisch standen Platten mit belegten Brötchen. Haverkorn entdeckte einen Hackfleischigel und gefüllte Eierhälften. Beides hatte er seit den 80ern nicht mehr gegessen. Er klopfte Henning Kuhns auf die Schulter.
»Ein lachendes und ein weinendes Auge?«, fragte er seinen Kollegen.
Der fuhr sich durch sein weißes Haar.
»Geheult wird erst zu Hause. Bin froh, dass ich endlich Zeit habe, mit meiner Frau und mit dem Wohnmobil nach Dänemark zu fahren.«
Der Konferenzraum füllte sich. Ricarda verteilte Kaffee. Klaus Behrens ließ den Korken einer Sektflasche ploppen.
»Alkoholfrei«, sagte er, als er Haverkorns überraschten Blick sah. »Vala wollte wenigstens was zum Anstoßen haben.«
Wie aufs Stichwort betrat der Leiter der Mordkommission den Raum. Sein Anzug saß wieder tadellos auf Taille. Das hemdsärmelige Auftreten seines Vorgängers Andreas Vollmer würde er wohl nie übernehmen.
»Moin zusammen!«
Er nahm einen der Plastikbecher mit Sekt vom Tisch.
»Henning, heute ist es soweit. Du verlässt unser Team und den Polizeidienst.«
Jemand stieß Henning in den Rücken und er trat einen halben Schritt nach vorn.
Ich will dich und euch nicht mit einer trockenen Rede langweilen. Die kann gern noch unser großer Chef halten, der in einer halben Stunde zu uns stößt. Ich möchte mich bei dir für deinen Einsatz in den letzten 40 Jahren bei der Kripo bedanken. Wir werden auf einen guten Ermittler und viel Know-how verzichten müssen.
Das Telefon auf dem Konferenztisch begann, eine künstliche Melodie in den Raum zu flöten. Haverkorn stand am nächsten dran und nahm ab. Es war der Lagedienst. Er hörte kurz zu.
Wir kommen. Schick mir nochmal die Adresse.
Alle Augen waren auf ihn gerichtet.
Ein Einsatz, sagte er. Ein strangulierter Mann.
Suizid? Fragte Friedas Kollegin Anja Schlüte.
Wissen wir noch nicht.
Er sah zu Nick Wahler, der mit seinem Handy telefonierte. Wahrscheinlich war er ebenfalls angerufen worden. Frieda kam zu Haverkorn, biss von einem Brötchen ab und sagte kauend:
Den Urlaub kann ich wohl knicken,